kennst du eigentlich Arafat persönlich, ja. Auch seine Familie? Ja. Also hast du auch mit denen so zu tun? Also so.
Was heißt zu tun? Wenn wir uns sehen, grüßen wir uns.
Aber gib doch zu, dass es ein kleiner Bruchteil ist, der nichts mit dem Familiennetzwerk zu tun hat. Eure Story verkauft sich dann nicht mehr so geil, aber ist dann halt wenigstens die Wahrheit. Dann wärt ihr eurer journalistischen Pflicht wenigstens nachgekommen. Warum kann ein Bushido sich als Mann in der Wüste auf einem Pferd mit Turban und langem Bart und Gewand irgendwie präsentieren und jeder weiß, er meint, er ist hart, er ist ein Terrorist, er ist ein Killer? Weil es dieses Bild gibt. Ich bin Deutscher, ein Charur und ich bin Deutscher. Ich habe immer gesagt, mir wird die Behandlung eines Kriminellen zuteil, ohne dass ich das Geld dieser Kriminellen habe.
Ja, alle abschieben, alle kaputt hauen, alle in den Knast und dann Schlüssel wegschmeißen.
Ich find's gruselig, wie ähnlich uns die Ostberliner sind. Die sind mehr Kanaken, als denen lieb ist, und wir sind mehr Ostberliner, als uns lieb ist. Ich schwöre.
Assalamu alaikum, willkommen zu einer neuen Folge von Was würde Baba sagen, den Nummer 1 Podcast in ganz Almania, denn wir sprechen über all die Themen, die entweder kaum besprochen werden oder komplett falsch besprochen werden. Und dazu haben wir heute vielleicht den Gast aller Gäste zu dem passenden Thema, was wir heute machen wollen, denn wir sprechen über Clans.
Ein Thema, über das kaum gesprochen wird.
So ein Thema. Falsch gesprochen wird.
Ich wollte lustig sein.
Wow, ich wollte, ja, hab ich kaputt gemacht.
Kannst du Lacher reinschneiden?
Wir schneiden so raus, als ob ich das nicht gemacht hätte.
Wir haben hier Live-Publikum und alle haben gelacht.
Willkommen bei Was würde Baba sagen, Mo?
Danke.
Wir kommen gleich zu einer ausführlichen Vorstellung, wer du bist, was du machst, woher dich Leute kennen oder auch nicht kennen, wie die Straßen Berlins vor dir Angst haben. Aber erstmal wieder herzlich willkommen auch Anni.
Hi.
Wenn ihr diesen Podcast feiert, wenn ihr Bock auf mehr Themen habt, dann lasst uns das wissen. Einmal in die Kommentare, guten Input reinballern, ansonsten Daumen hoch, 5 Sterne auf Spotify. Und jetzt viel Spaß. Wie würdest du dich selbst in 3 Sätzen beschreiben und vorstellen, wer du bist?
Ein alter Mann. 3 Worte.
Ich brauche 3 Sätze.
Ich würde sagen, ich bin ein Berliner Kanake, der Kunst macht und ein Buch geschrieben hat zu dem Thema, was wir hier besprechen, und einen sehr erfolgreichen Podcast zu diesem Thema auch gemeinsam mit Markus Steiger produziert hat.
Ja,
für den RBB auch. Ich meine, wir sind ja hier Dings Funk, öffentlich-rechtlich.
Wir sind auch beim RBB.
Verstehst du?
Ja, wir sind Kollegen quasi.
Ja, nicht mehr.
Wir verlinken euch den Podcast auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Clanland hieß der. Ich würde sagen, mit der erste Podcast, der mal wirklich Inside Look in das Phänomen oder das Klischee Clanlandschaft in Deutschland irgendwie gegeben hat. Die Frage ist jetzt, warum bist du jemand, der gut als Teil dieses Podcasts gedient hat? Weil?
Was? Spaß. weil ich selbst ein Clan-Mitglied bin.
Kannst du mal deine Definition von Familienclan sagen?
Ja, erweiterte Großfamilie. Mehr tatsächlich nicht. Die Leute haben immer direkt irgendwelche Bilder im Kopf. Wir haben ein sehr gutes Beispiel. Nicht um deiner Frage auszuweichen, sondern einfach nur um so ein Bild herzustellen. Wir haben mal ein Interview gegeben, als der Podcast frisch rausgekommen ist. Und dann hieß es von der Interviewerin, ja, Moment, nun heißt der Podcast Clanland, aber dann geht es in der ersten Folge überhaupt nicht um Clans. Und die erste Folge ist die clanlastigste Folge, würde ich sagen, wo wir einfach Grundwissen versuchen zu vermitteln. Und Steiger und ich gucken uns so an. Also, aber warte mal ganz kurz, du meinst, es geht nicht um organisierte Kriminalität, weil in dem Podcast geht es alle 12 Folgen lang nur um Clans. Nein, habt ihr falsch verstanden? Eben ja, klar, Leute verbinden Clan mit organisierter Kriminalität, aber es ist eigentlich nur eine Verwandtschaftsebene. Ich kann ganz kurz aufteilen, das geht relativ schnell. Wir unterscheiden zwischen Einzelpersonen, Kernfamilie, Familie, Onkel, Tanten etc. pp. Das sollte jedem normalen, auch Bio-Deutschen bekannt sein. Ab da kommt der Fachid, das ist die Lineage. Da sind dann die verschiedenen Urgroßväter sozusagen. Und der Clan bezieht sich auf einen Urvater, auf den wir uns alle beziehen. Und der kann natürlich auch mystisch sein, weißt du, das ist dann mal, wie beweist du denn jetzt, dass es diesen einen Urgroßvater wirklich gegeben hat? Kriegst du so nicht mehr unbedingt hin, aber auf diesen Urvater beziehen wir uns, und die Verwandtschaften sind dann teilweise sehr lose, also Deutsche würden wahrscheinlich nicht unbedingt sagen, das ist mein Cousin, aber bei uns ist das dann im gelebten Alltag trotzdem sehr eng.
Ich glaube, das kennen ja die meisten, die irgendwie ein bisschen mit Kennex irgendwo mal zu tun hatten, die sagen so, ja, das ist mein Cousi. Mhm. Aber das ist nicht wie wenn Deutsche sagen, das ist mein Cousin, sondern
ja. Das
ist so Cousin über 17 Ecken. Genau. Man ist irgendwo verwandt, aber man ist eigentlich nicht verwandt. Und nach der Definition bin ich auch Clan-Mitglied. In dem Dorf, wo mein Vater herkommt, bin ich mit 2000 Leuten verwandt. Über genau diese Ebenen eigentlich.
Das, wo man unterscheidet, ist dann tatsächlich, ob man so einen Herkunftsmythos hat. Diesen Urvater-Mythos, den muss es geben, weil arabische Clans gerade sind patriarchal organisiert. Es gibt auch matriarchale Clans, wie die Minangkabau bei den Indonesiern beispielsweise. Aber diese Herkunftsideologie, diese Abstammungsideologie ist etwas, weil Clan ist nicht gleich Clan. Das ist uns dann auch beim Buchschreiben aufgefallen. Der Podcast ist aus unserem Buch Dachil Inside Arabische Clans entstanden. Weil ich dachte, ja, dann schreiben wir jetzt ein Buch über arabische Clans. Und dann merkst du, ja, aber bei den Bedu ist Clans, also bei Beduinen,
ja,
ist Clan nochmal ein bisschen anders als bei den sesshaften Leuten, die im Libanon beispielsweise in der Stadt sind. Und dann ist Clan in Deutschland einfach auch nochmal etwas anderes und hat eine andere Bedeutung. Fakt ist, die Entstehung des Nationalstaates, die dieses Konstrukt Clan zum einen abgelöst hat und zum anderen sehr geschwächt hat. Es gibt nicht mehr viel, was von diesem Clan-Life übrig ist, wie man sich das vorstellt.
Ja, dafür müssen wir, glaube ich, nur einen minimalen kleinen historischen Ausflug machen. Bevor es Nationalstaaten gab, gerade in der arabischen Welt, waren die Leute über Stämme, Clans, Familien etc. eigentlich miteinander verzweigt. Und das war so das strukturell gebende System eigentlich, wie sich Sachen angeordnet haben. Es gab ja keine Landesgrenzen, es gab so lose, man hat so verstanden, ja, da sind die Aburakiyas, da sind die Shahrurs, da sind die Akkush, da sind die...
Und das war dein Personalausweis.
Genau, sie nehmen wen inte, ana mindar, und dann sagst du die Familie, aus der du bist.
Nicht mal nur das, guck mal, wie viele hast du beispielsweise bei mir, wie viele Muhammad Shahrurs, verstehst du? Muhammad, welcher Muhammad Shahrur? Muhammad Musa Shahrur. Welcher Muhammad Musa? Dann sind wir an den Vater des Vaters und. Und damit es nicht für immer und ewig so weitergeht, hat man irgendwann mal sich scheinbar darauf geeinigt, über 3 Generationen zu gehen und dann aber den Clan-Namen, die Herkunft, den Berufsstand zu sagen, dass man dann in der Begegnung, wir reden jetzt irgendwie, das sind 100, 200 Jahre, die wir reden, das jetzt nicht, ich gehe in den Libanon, jetzt nenne ich mal die 3 Namen und meinen Berufsstand und so. Die sind auch in der Moderne angekommen. Aber in der Begegnung mit anderen Stämmen und Clans war das ein Ding. So, ja, wir haben hier auch einen Muhammad Musa. Welcher Muhammad Musa bist du denn? Wen willst du verarschen? Ich bin aber der von dem Clan, der von da kommt, dessen Vater das arbeitet oder der selbst so arbeitet.
Wie war für dich, du bist in Berlin ja im Grunde genommen groß geworden, ja. Wie war für dich aufwachsen in der Familie und dann aber auch natürlich mit diesem Vorurteil oder Klischee, was ja in Deutschland vorherrscht, du bist aus einer arabischen Großfamilie. Was macht das mit einem? Was erlebt man, was ein Martin Heidenmeier, der auch aus einer großen deutschen Familie kommt, nicht erleben würde?
Es ist schwer zu sagen, was ich erlebe, was der nicht erlebt, weil ich nicht weiß, was der erlebt. Das ist so eine Frage, die ich nur enttäuschend beantworten kann, weil man mich dann danach fragt, meine Normalität zu erklären. Das ist für mich eine Normalität gewesen.
Genau, aber wie sieht deine Normalität aus? Und gerade weil du ja die Klischees und die Vorurteile kennst und du bist ja ein reflektierter Mensch. Du bist ja nicht jemand, der einfach nur sagt, das, was ich erlebe, ist das Einzige, was ich erleben kann, ohne zu verstehen, was um mich passiert. Genau. Du weißt ja sozusagen, du hast ein Verständnis von dem, was sozusagen eigentlich fair ist und das, was aber dann wiederum mit dadurch reinspielt, dass du aus einer Großfamilie bist, was dann wieder das Ganze so ein bisschen aus der Normalität eigentlich rauszieht, weil es nicht mehr normal ist, angefeindet zu werden, weil du aus einer großen Familie bist.
Ich habe mich eine ganze Weile dagegen gewehrt, dass das irgendwas mit mir gemacht hat, aber dann kam das irgendwann mal in einem Interview so, ey doch, klar, das hat voll viel gemacht, ehrlich gesagt. Vor allem als Jugendlicher, wenn du was bedeuten willst und die Arten und Weisen, wie du etwas bedeuten kannst, als junger Kenneck in Berlin, war so, das hat ein bisschen was vom Berühmtsein. Weil jeder kennt irgendwie einen Cousin von dir. Das hat bei mir in der ersten Klasse angefangen. In der Vorschule habe ich keiner ist irgendwie auf mich zugekommen. Ich komme in der ersten Klasse auf dem Schulhof und die Kids waren so, ey, das ist ein Charur. Krass. Hat sich so eine Traube um mich gebildet und wurde getuschelt und irgendwann kam der Größte von denen auf mich zu, ey, kennst du Hassan? Und ich so, ja, Hassan ist mein Cousin. Und ich dachte, er meint mein Cousin Hassan, so mein ersten Grades Cousin, der bei uns essen war, so gestern. Und meinte er aber nicht. Der meinte dann irgendeinen Typen, glaube ich, aus Wilmersdorf oder so. Und war so, ja, sag ihm mal liebe Grüße von dem und dem und wenn dich jemand ärgert, kommst du zu mir ab jetzt. So, ich hatte schon einen anderen Stand direkt, das war so Grundschule. In der Oberschule, und das ist ja dann auch die Zeit, wo man dann anfängt, ein bisschen aus dem Bezirk rauszugehen und sich mal mit Freunden außerhalb zu treffen oder sich auch nach außerhalb zu wagen, die Welt ein bisschen zu erkunden, habe ich tatsächlich ein bisschen auch das Gegenteilige erfahren, dass Leute... Die wollen dich testen. Weißt du, du hörst einen Namen, du hörst Charur, du hörst Remo, du hörst keine Ahnung was. Mal gucken, ob die diese Superkräfte haben, die man denen nachsagt. Natürlich haben wir keine Superkräfte. Du bist ein ganz normaler Typ, der halt da reingeboren wurde, wo er reingeboren wurde. Und lass es so lächerliche Sachen sein, wie beispielsweise, ich werde von der Polizei anders kontrolliert. Schon immer. Immer schon. Und anstatt sich zu freuen, dass sie nicht so kontrolliert werden wie ich, kriege ich gezogene Fressen aus dem Freundeskreis. Ja, denkt man nicht jetzt, du bist cool. Bruder, der Typ hat mir gerade in den Schritt gefasst, mir die Mütze vorm Kopf geschlagen, mich gegen die Wand gedrückt. Ich fühle mich gerade alles, aber nicht cool. Was ist dein scheiß Problem? Sein scheiß Problem ist, dass ihm nicht dieselbe Behandlung zuteil geworden ist. Natürlich kam es dann auch immer wieder dazu, Leute machen Streit. Ey Mo, klär mal. Mach du mal. Bruder, ich habe 50 Kilo gewogen oder so. Ich kann nichts klären. Ich kann nicht mal für mich selber klären. Was willst du von mir, Bruder? Leute behaupten, mich zu kennen oder irgendwen zu kennen, den ich kenne, damit die Gewicht in ihre Streitereien reinbringen können, was dann zu Streitereien für mich geführt hat. Lehrer, die irgendwie von einer Neuköllner Schule gekommen sind, die zu der Zeit sehr in der Presse war, die dann auch irgendwie Cousins von mir hatten, die da mal wie, ja, jetzt bei dem müssen wir besonders hart durchgreifen. So hat das Aufwachsen ausgesehen. Leute, entweder die dich gefeiert haben, wo du nicht weißt, feiert der mich wegen meiner Person, weil ich bin, wer ich bin, oder feiert er mich oder die mich, weil die sich einen Vorteil erhoffen. Das kannst du nie sagen. Und deswegen sage ich, es hat ein bisschen was von Fame sein, von Star sein. Du weißt nie, warum Leute gut mit dir sind. Du weißt nie, warum Leute scheiße zu dir sind. Ist mein Charakter, ist mein Auftreten, habe ich heute einen schlechten Tag? Du weißt selber, passiert manchmal, gerade wenn du irgendwie in der Öffentlichkeit bist. Es gibt manchmal diese Zeiten wie Berlinale, du bist auf voll vielen Events, deine soziale Batterie ist leer. Ich habe kein Lächeln mehr in mir drin. Ist er jetzt Arschloch deswegen zu mir? Oder ist er Arschloch zu mir, weil ich bin, wer ich bin? Und weil der mir zeigen will, ja, ich zeig dem, mit mir kann man nicht so umgehen, wo ich mich frage, wie denn umgehen? Wir sind noch nicht miteinander umgegangen, damit du sagst, ich kann so oder so nicht mit dir umgehen. Aber man will halt direkt die Grenze ziehen. Und dieses nie wissen, worauf das Verhalten deines Gegenübers basiert, ist auf jeden Fall ein Teil davon. Es macht dich feinfühliger, würde ich sagen. Vorsichtiger macht es dich auch. Weil ich habe keinen Bock, Freunde zu haben, die meine Freunde sind, weil die Streit machen wollen. Wenn du mein Freund bist, rufst du mich nicht zu einem Streit. Wenn du mein Bro bist, machst du nicht Streit und sagst dann, Mo macht das schon. Mhm. Weil Mo macht das schon, wenn du einen großen Streit machst, bedeutet auch, ich rufe meine Brüder, ich rufe meine Cousins, bla bla bla. Was, ja, ne, jetzt mal, sorry, aber was mache ich denn, wenn durch deinen Streit mein Cousin oder ich ein Messer fressen, weil du dumm angeguckt wurdest? Ihr seid nicht meine Freunde, wenn ihr so macht. Aber musst du auch erstmal reinwachsen, um das zu kapieren. Dass diese Sonderposition, die du zu einem Teil, einen gewissen Teil deines Lebens genießen konntest, mehr Bürde ist als etwas, das du genießen kannst.
Aber konntest du es früher genießen? Also als du gerade noch jünger warst, fandest du das nicht manchmal auch cool, dass Leute dich so kennen?
Eben, das so meine ich ja. Du konntest es bis zu einem bestimmten Punkt konntest du es genießen und da war sie ja krass, klar, ich bin der.
Ich bin der Macher.
So. Ja. Ob du der bist oder nicht, wie gesagt, 50 Kilo Mo war nicht der. So kann man jetzt retrospektiv auf jeden Fall sagen. Aber auf die Art und Weise behandelt zu werden und auch, muss man halt auch dazu sagen, dieses Großfamiliending. Ich stehe irgendwann mal am Counter bei so einer Kampfsportveranstaltung und dann steht neben mir am Nachbarcounter jemand und sagt so, ja, hier wurde Ticket hinterlegt für Ali Sharur. Ich so, Ali Sharur? Ich bin Mohamed Sharur. Er so, ey Cousin, krass, wir kennen uns nicht. Wir sehen uns das allererste Mal. Es war so, als ob wir miteinander aufgewachsen sind. Direkt herzlich, direkt freundlich miteinander, direkt connected. Direkt. Dann fragt man die anderen Cousins, wer ist das? Ah, das ist der Sohn von dem und dem, ja, ich kenne den, ich bin mit dem aufgewachsen, bla bla bla. So, es ist schon eine Art Netzwerk innerhalb der Familie, dass man dann irgendwie, der kennt den, der kennt den, der kennt den, der kennt den, bla. Klar, es ist etwas, das man genießen kann durchaus. Es bringt aber halt auch teilweise, jetzt mittlerweile im Erwachsenenleben, mehr Nachteile als Vorteile.
Du kriegst doch bestimmt dann auch voll oft so Fragen wie, ja, hast du kriminelle Leute in deiner Familie, oder? Also ja. Das ist doch bestimmt so auch eine der Hauptfragen, die die Leute interessiert.
Standardfrage.
Was ich voll interessant fand, bevor wir die Folge aufgenommen haben, ist, weil du ja vorhin Familienclans definiert hast und im Internet steht es genauso, also eigentlich hat das nichts mit Kriminalität zu tun. Aber was denkst du, woher kommt das, dass das mittlerweile einfach so krass mit Kriminalität in Verbindung gebracht wird? Einfach nur durch die Berichterstattung in den Medien, weil irgendwas muss ja dahinter stecken, weißt du, wie ich meine? Weil so komplett aus dem Ärmel gezogen kann das ja auch nicht sein, oder?
Ist ja auch Schwachsinn, weißt du, dieser Ansatz, nö, stimmt alles überhaupt nicht, das ist alles komplett gelogen. Wir reden von Familien mit mehreren Tausenden bis Zehntausenden und darüber hinaus Mitgliedern. Gibt Kriminelle, keine Ahnung, vielleicht dein Cousin, irgendwer, irgendein Freund von den Zuschauenden macht Faxen. Was hat das mit mir zu tun?
Ja, machen ja auch viele, ohne in einem Familienclan zu sein.
vor allem die können die Strukturen der Familie nicht benutzen, so wie es dargestellt wird. Das funktioniert nicht. Es gibt eine Schamkultur bei uns, die nicht zulässt, dass du ein Drogendealer bist. Es gibt eine Schamkultur bei uns, die uns als Omerta ausgelegt wird. Ja, die schweigen. Bruder, wenn mein Vater nicht sagt, Mohammed ist im Knast vor Leuten, dann nicht, weil er ein Schweigegelübde abgelegt hat bis auf den Tod, sondern weil er Hype ist. Also am Ende redet meine Tante, ja guck mal, die Söhne von Dings, von meinem Bruder, die sind im Knast, meine Kinder gehen studieren, seine Kinder gehen Knast. Das, bei uns sagt man nicht, der ist im Knast, bei uns hat man irgendwann mal angefangen zu sagen, erst bei seiner Tante zu Hause.
Das ist bei uns so.
So, auch bei Tante mütterlicherseits wichtig. Bebetralto. So, damit man nicht sagt, der ist im Knast.
Aber das haben wir uns vorhin gefragt. Also dann gibt es auch, wenn jemand zum Beispiel dann in deiner Familie kriminell ist und Sachen macht, die Eib sind, dann wird auch so zu dem, kommt dann so ein Familienoberhaupt und spricht mit dem und sagt so, ey, das, was du machst, das wirft ein schlechtes Licht auf unseren Namen als Familie, hör auf damit.
Es wird zum Teil versucht, zum Teil bekommen die es doch nicht mal mit. Zum Teil kommen die sind die freundlichsten Leute. Man hat immer das Bild von Kriminellen im Kopf, die so Dings da, er hat Monobraue, ungeputzte Zähne, dann Krallen. Ich weiß nicht, was die Leute sich denken. Das sind teilweise die höflichsten, freundlichsten Menschen, die du dir vorstellen kannst. Geh mal zu den älteren Leuten und sag denen, guck mal, Onkel, der macht Faxen. Wie kannst du über den reden so? Wie kannst du nur? Dann geht er mit dem reden. Ja, nee. Wenn der Typ den Staat verarschen kann und dem Staat sagen kann, ich bin nicht kriminell und nicht im Knast sitzt, wer ist mein Onkel Mahmoud, dass er nicht zu ihm kommt und sagt, nein, Amu Wallah, ich bin nicht kriminell. Ich habe nichts damit zu tun, die Leute lästern, die sind neidisch auf mich, ich arbeite Tag und Nacht. Ja, ne, was erwarten die Leute auch? Die machen doch keine PowerPoint-Präsentation. Das Ding mit Kriminalität ist doch, dass ich ein Interesse daran habe, dass so wenig Leute wie möglich von meiner Kriminalität mitbekommen. Aber die Menschen tun so, ja, willkommen zum allwöchentlichen Clan-Meeting des Charur-Clans. Hier ist eine PowerPoint-Präsentation der Boshaftigkeiten, die wir uns für diese Woche ausgedacht haben. Ich habe dich hier für den Banküberfall eingeteilt, du machst ein bisschen Schutzgeld. Was stellt ihr euch vor, Leute? Es ist peinlich sowas. Die Leute finden die Menschen anstrengend, die in dieser kriminellen Bubble unterwegs sind. Die Leute, die in der kriminellen Bubble unterwegs sind, sind Menschen, die nachts leben. Hat auch Gründe, logistische Gründe von denen aus betrachtet, weil Kriminalität einen gewissen Lebensstil mit sich bringt. Die Polizei geht so bis 6 Uhr morgens rein mit SEK und sowas. Schlafe ich nicht zu Hause? Ich lass mich doch da nicht schnappen, wenn ich ein Berufskrimineller bin. Das heißt, ich bin bis 6 Uhr morgens draußen, ich komme nach Hause. Die anständigen Leute, und ich sage anständig und unanständig, weil es ist unanständig, wenn du kriminell bist, Drogendealst, Verbrecher bist. Die anständigen Leute stehen um 6 Uhr morgens auf, machen sich fertig zur Arbeit. Wo gibt es denn da Berührungspunkte? Es gibt keine Berührungspunkte, damit ich sehe. Und die paar Leute, die wirklich einen Namen haben, über die muss man ja nicht sagen. Ich glaube, ihr habt auch viele Kennex in der Zuschauerschaft. Man sagt bei uns Arabern, Araber haben lange Zungen. Über die wird gelästert, rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter. Lass dir mal probieren, um die Hand anzuhalten von irgendeinem Mädchen. Mhm. Heiraten. Geh mal weg, ich gebe meiner Tochter keinen Kriminellen.
In den Medien ist auch immer die Rede davon, also wenn man über Familienclans halt berichtet, ist es ja immer irgendwie mit Menschen mit Migrationshintergrund verbunden. Aber wir hatten auch voll die interessante Statistik zum Beispiel von der Polizei selber, dass der Großteil der Menschen, die in kriminelle Aktivitäten verwickelt sind, deutsche Staatsbürger sind.
Gut, dann würde jetzt der Otto-Normal-AfD-Bürger argumentieren, es gibt Passdeutsche und Biodeutsche. Ich bin Deutscher, ich bin ein Charur und ich bin Deutscher. Wenn ich kriminell bin, fließt meine Kriminalität trotzdem in die Statistik für organisierte Kriminalität. Ich habe jetzt hier geparkt, falsch parken, würde in die Statistik reingehen.
Ihr wisst das nicht, ne? Vor der Tür, das Ordnungsamt, die sind wie Fliegen zu Scheiße. Sobald da was ist, die kommen direkt zu den Autos, die kein Ticket haben. Deswegen
habe ich extra gesagt. Ich kann machen, was ihr wollt,
ich habe, glaube ich, schon 5 oder 6 Mal hier mein Ticket
gekriegt. Reicht. Nein, diese Woche habe ich wirklich viel Geld fürs Parken ausgegeben. Echt. Aber das geht in die Statistik rein. Und warum ist es dann organisierte Clan-Kriminalität und diese Definition davon ist ja auch an Lächerlichkeit dann nicht zu überbieten. Und dann redest du auch mit den Leuten, die diese Definition schreiben und die haben auch keine Antwort darauf parat, wenn man die beispielsweise fragt, okay, was macht mein Falschparken zu organisierter Kriminalität? Kommt der ganze Clan runter und sagt, Mo, bisschen hier noch, du hast noch so viel Platz, nein, noch. Was ist los mit euch? Wenn wir sagen, organisierte Kriminalität gibt es ja als Tatbestand so nicht. Es gibt einen Definitionsversuch vom BKA. Man muss arbeitsteilig mindestens 3 Leute eine Tat begangen haben. Bruder, ja, nee. Wie gesagt, der eine lotst mich, der andere guckt, dass keiner sieht, dass ich falsch geparkt habe, aber dann habe ich falsch geparkt. So. Das ist jetzt meine organisierte Kriminalität. Wenn ich jetzt beispielsweise irgendwo ein Fahrrad stehlen gehe. Fahrrad ist weg, Habibi. Ich habe nicht mit meinem Cousin Fahrrad gestohlen. Fahrrad ist weg. Organisierte Kriminalität, Clan-Kriminalität. Wenn du ein Fahrrad stehlen gehst, wurde halt ein Fahrrad gestohlen. Aber der Typ, dem sein Fahrrad, Marcel, dem sein Fahrrad gestohlen wurde, sein Fahrrad wurde gestohlen. So. Was die Leute ganz viel abfuckt, ist dann so der fehlende Respekt der Fremdaussehenden vor dem Gesetz. Okay? Die sind kriminell und die haben keinen Respekt vor dem Gesetz. Zeig mir den Kriminellen, der Respekt vor dem Gesetz hat. Ja. Wer so, er geht so Dings da, er bricht ein, sagt so, Bismil Grundgesetz.
Ja.
Also es gibt ja, ich glaube, das Phänomen Clankriminalität oder wie auch immer man es am Ende des Tages betiteln möchte, zeigt eigentlich so, wie komplex das alles ist. Aber so wie die Leute das verstehen, denken sie immer, es sei ganz simpel. Ne? Die denken ganz oft, es gibt diese Großfamilien, seien sie jetzt türkisch, arabisch, palästinensisch, libanesisch.
Sind immer alles, aber nicht deutsch.
Sind immer alles, aber nicht deutsch. Ne? Es gibt keine, quasi in der, wenn du diesen Begriff deswegen hörst, die kann kein Deutscher genannt. Sein. So, das ja, ist nee. Erstmal ganz wichtig. Wenn man sich dann aber tatsächlich Studien zu tatsächlich Kriminalität anguckt.
White-Collar-Kriminalität, lass so. Mal ein paar Familien reinwerfen. Lass mal paar, ich habe paar Familiennamen parat.
Mach mal raus.
Hau mal raus.
Es gibt die ein oder andere Großfamilie, die beispielsweise Kekse herstellt, die hatten Konzentrationslager auf deren Firmengeländen.
Die Balsen, ne?
Du hast Balsen gesagt, ich habe nicht Balsen gesagt. Vielleicht meinst du Familie Cookies and Cream, ich weiß nicht.
Ich verlinke euch eine sehr spannende, es gibt einen sehr spannenden, längeren Explainer von Simplicissimus, das ist auch so ein ehemaliger Funkkanal, die Balsen sehr lange und sehr lang und breit unter die Lupe genommen haben und diese Verbindungen also
Zwangsarbeitergeschichten und so meinst
du? Zwangsarbeitergeschichten und wo sie die Arbeiter alle her hatten etc. pp. Ich wollte nur eine Statistik von der Technischen Universität Berlin eigentlich nur zitieren, die gezeigt hat, es gibt dieses Phänomen, dass die arabischen Großfamilien ja alle so kriminell seien, aber tatsächlich zeigt diese Studie, dass die Kriminalitätsrate unter den Familien, ob jetzt deutschstämmig oder nicht deutschstämmig, genau gleich ist. Also das ist genau gleich. Das heißt, du hast große deutsche Clans, große palästinensische Clans in Deutschland, genau gleich kriminell.
Ja.
Aber in der Betrachtungsweise von außen sind die einen kriminell und die anderen sind gut Bürger und die machen nie was falsch.
Wir haben eine Podiumsdiskussion über die Vereinigung Berliner StrafverteidigerInnen gehabt und da haben wir ganz viele Leute eingeladen und unter anderem war auch der Vertreter oder ein Vertreter der Polizeipräsidentin da, die hatte uns kurzfristig abgesagt. Dann reden wir über diese Statistik. Ja, aber man kann doch jetzt mit der Statistik argumentieren, dass ihr nicht so kriminell seid. Habibi, gib nicht für so einen Nonsens meine Steuergelder aus, man kann jetzt argumentieren. Du sagst mir, von gesamtorganisierte Kriminalität 8%. 8% macht diese Dings da Clan-Kriminalität aus. Das ist erstmal nicht so weltbewegend.
Ich habe sogar gelesen, siehst, in NRW 1,7%.
Wenn du dann siehst, was alles einfließt. Die haben Ansagen bekommen, mach voll. Mach voll die Statistik. Parken, mach voll irgendwie. Rote Ampel laufen, jalla, rein. Das ist alles organisierte Kriminalität. Das ist nicht nur Bode-Museum rein oder keine Ahnung was. Das ist alles. Das Bode-Museum und Falschparken ist organisierte Kriminalität. Dann kommt jemand, wie ein Klaas Meyer-Heuer, sagt dann, mit dem habe ich bei Stern-TV diskutiert, sagt dann, ja, wie viele Araber gibt es in Deutschland? 8% der Araber ist richtig viel. Ich so, Bruder, es geht nicht um 8% der Araber. Es geht um 8% von einer Randerscheinung. Diese 100% organisierte Kriminalität stellen nicht alle Araber dar, sondern stellt alle organisierte Kriminalität in Deutschland dar. Und von diesen abstrakten 100% Randerscheinung in Deutschland, 8%. Das ist verschwindend gering. Aber die 8% wollen wir nicht wegschweigen. Ja, es gibt Drogendealer, es gibt Diebe, es gibt Verbrecher, es gibt Erpresser und es gibt einen funktionierenden Rechtsstaat, der die vor Gericht packt. Und die versauern in den Knästen. Was los? Ja, nee, worüber reden wir hier? Sie hüllen unseren Rechtsstaat aus. Sagt mir auch Dings Andreas Geisel, der ehemalige Dings Innensenator. Wir saßen damals noch bei dem Büro, als er noch amtierend war. So, die hüllen den Rechtsstaat aus. Bruder, wie? Geiler Rechtsstaat, den du hast, wenn jemand kriminell wird, dass er den aushüllt. Gerichte funktionieren, die Polizei funktioniert. Du siehst doch, wie die Leute zu ihren Hunden machen.
Ja, es ist ja auch, die hüllen den Rechtsstaat aus. Tamam, stell das mal auf die Seite Und dann hast du aber deutsche große amtierende Politiker oder nicht amtierende Politiker, die Corona-Maskenaffäre, wo jemand seinem Ehemann Spanplan. Sagt, kauf mal 5,5 Millionen Masken auf Balerchen. So. Also da, man sieht, dass da ganz viel irgendwie so im Raum steht, was eigentlich einfach runtergebrochen werden kann auf rassistische...
Welche Kriminalität stört uns? Wenn Fußballfunktionäre Millionen von Euros hinterziehen, komm, ist doch gut.
Bewährung.
Verstehst du? Nimm Bewährung. Wenn ein Kanake irgendwelche Faxen macht, zerreiß den, Kuscheljustiz, streichel, Plankriminell.
Mittlerweile ist ja Abschieben wieder neu.
Ja, ich würde gerne eine GoFundMe machen, dass man...
Du hast auf Instagram gepostet, ne?
GoFundMe. Aber keiner will unterstützen.
Wo willst du hin, Libanon?
Bruder, egal. Ja. Wenn jeder von diesen rassistischen Leuten 1 Euro gibt,
Du wärst so reich. Wow.
Ich kann überall hin.
Wir nehmen die Folge auf, nachdem 1,1 Millionen Menschen in Sachsen und Thüringen die AfD gewählt haben. Von daher, wenn die alle dir 1 Euro geben würden, du hättest 1,1 Millionen Euro. Das wäre schon mal stabil.
Es ist ja so einfach. Es ist 1 Euro, Leute. Es ist einfacher, als ein Kreuz zu machen.
Wir bereiten ja auch für jede Folge immer so Thesen/Klischees vor und schauen dann, was an denen stimmt oder nicht stimmt und diskutieren so ein bisschen durch. Meine Mission mit dieser Folge ist ja nur im Grundsatz eigentlich gewesen, wir haben auch viele Hörer, die jetzt nicht Berliner sind, die vielleicht so wie ich aus München kommen und wenn ich denen sage, ey, ich wohne jetzt gerade in Berlin, ich komme eigentlich aus München.
Für mich Münchner Original, wenn ich es kurz sagen darf, Himbeerkanacken.
Normal, ist auch so. Ist auch so. Sorry. Ist auch so. Wenn er von Clans redet, dann denke ich mir so, Gänsehaut. Ich hätte mir gewünscht, einen zweiten Palästinenser in München überhaupt zu kennen.
Krass. Kannst du bitte auch daran denken, wenn Clan...
Vergiss diesen Donnersound nicht. Weil sowas gibt's, also, weil ich auch Anni fragen wollte, weil sie ja auch meinte, bei uns kennt man das auch. Das heißt, auch in Frankfurt gibt's diese Großfamilien?
Nee, also wir haben keine so klassischen Familienclans, wie hier in Berlin jetzt der Fall ist. In Frankfurt gibt es dann eher so halt einfach mächtige Leute, die so die Strippen ziehen, aber es sind, soweit ich weiß, keine Familienclans.
Wenn ihr wissen wollt, woran das liegt, könnt ihr gerne fragen.
Ja, okay, jetzt sag mal.
Warum gibt es in München keine
Clans? Und auch in Frankfurt.
Ich glaube, es gibt, wenn man jetzt diesen Clan-Begriff mal wegnehmen würde und man geht dann wieder rüber auf große Familien einer bestimmten Nationalität oder Herkunft, dann gibt es die in Frankfurt und in München und überall.
Man muss jetzt mal auch dazu sagen, nicht jeder Charur würde sagen, wir sind der Charur-Clan. Es gibt Leute, die lehnen diesen Begriff gänzlich ab, wegen der Konnotation und weil die sagen, wir haben das doch überwunden und der Nationalstaat hat doch den Clan auch abgelöst und. Das ist jetzt nicht etwas, worüber sich alle
einig sind
und in die Arme fallen, nachdem sie in Zeitlupe auf so einer Wiese aufeinander zugerannt sind.
Okay, aber warum gibt es in Frankfurt und in München keine Clans, quote unquote, ne?
Weil, nicht bei mir Dings da, mit Ausrufezeichen an beiden Seiten Clans. Warum es keine Clans gibt.
Also ach so, wegen sehr Donnerzeichen meinst du?
Nein, ich bin nicht die Fraktion, die den Clan-Begriff ablehnt. Ich bin sehr Dings da offensiv mit dem. Ich weiß nicht, ob es keine Clans dort gibt, aber warum es jetzt unsere Clans dort nicht so, warum die nicht so vertreten sind. Warum wir überhaupt hier sind, ist der libanesische Bürgerkrieg, der in den 70ern angefangen hat.
Ach so, diese Kurve machst du jetzt. Ich dachte, jetzt kommt irgend so eine diepe Analyse von deutscher Stadt. Aber machen wir weiter. Ja, ich bin dabei. Ich weiß, worauf du hinaus willst jetzt.
Man macht dann natürlich nicht irgendwie Filme, wohin gehe ich, wo es am besten, sondern wohin kann ich gehen. Jetzt hattest du in Deutschland die spezielle Situation mit der innerdeutschen Grenze. Du bist nach Ostdeutschland mit einer Interflugmaschine, also in Ostberlin gelandet, hast dir ein Visum geholt, manche haben auch polnische Visum für 5 Mark geholt, aber die haben sich ein Visum geholt an der Ostgrenze. Die Westgrenze haben nicht kontrolliert, weil die Ostberlin nicht als die Hauptstadt der DDR anerkannt haben und sind dann wirklich mit dem Osttaxi an die Grenze gefahren, Taschen raus, haben dem Ostgrenzer ihr Visum gezeigt, sind rübergegangen, haben sich ein Westtaxi gerufen, Taschen rein und wurden dann an der Friedrichstraße von anderen Arabern abgeholt, die schon da gewesen sind. Diese Situation hattest du halt nur in Berlin. Manche Leute wurden dann nach NRW aufgeteilt. Ich habe Leute, die auch irgendwie nach Worms und nach Frankfurt geschickt worden sind, aber der Großteil hat Asyl in Berlin beantragt oder halt NRW, Essen etc. pp. War halt eine Verteilungsgeschichte einfach. Und da wurde auch gesagt, ja, wurde in aller Regel auch immer direkt zugestimmt. Ein Scheiß wurde zugestimmt. Die haben nicht direkt Asyl bekommen und dann hat sich irgendwann herumgesprochen, man kann seine Papiere aus Versehen mit Absicht verlieren und dann wird man auch nicht abgeschoben. Ich weiß nicht genau, ob der es war, Lummer, glaube ich, war es, ein Politiker. ja, und wenn die Libanesen die nicht zurücknehmen wollen, dann werfen wir die halt mit dem Flugzeug über Beirut ab. Aber die müssen weg.
Das Groß der Verteilung, wenn man über Clans sprechen möchte, du bist ja offensiv mit dem Begriff, ist Berlin und NRW.
Richtig. Du hast Bremen auch?
Da sind dann die so, wer sind die Großen in Bremen? Remmo?
Nee, da gibt es ganz viele Miris.
Miris.
Ah, interessant.
Also es gibt diese paar Namen, so die wahrscheinlich der Großteil von uns schon mal gehört hat. Remmo, Miri. Wo
ich da auch
Miri
sagen muss, wenn ich den Namen sage, wertungsfrei, wer mit dem Clan-Begriff nichts anfangen kann, einfach eine große, erweiterte Familie, kann man sich zugehörig fühlen, nicht zugehörig fühlen. Ich sage einfach nur, wenn ich über mich spreche, sage ich Charur-Clan und Clan-Mitglied, wenn jemand sich dadurch auf die Füße getreten fühlt. Ich meine eure Familie nicht, ich meine meine.
Gut. So, wie gesagt, wir haben ein paar Thesen. Ich lese die These immer vor und du sagst dann, stimme ich zu, stimme ich nicht zu, und dann musst du ein bisschen argumentieren, warum das Quatsch ist oder warum da was dran ist. These Nummer 1. Die mediale Darstellung arabischer Clans in Deutschland verzerrt die Realität und trägt dazu bei, einseitige und stereotype Bilder von kriminellen Familiennetzwerken zu verbreiten.
Stimme ich zu, weil sich doch sehr leicht herausarbeiten lässt, dass es Quatsch ist. Also du würdest mitbekommen, wenn wir jetzt, sagen wir, hier ist ein imaginärer Clan, der heißt der, was würde Baba sagen, Clan, und es sind 1000 Mitglieder, die in Berlin wohnen. Dieses kriminelle Netzwerk von 1000 Mitgliedern würdest du mitbekommen. Du würdest in deinem Alltag mitbekommen, wenn 1000 Menschen an einem Strang ziehen und kriminell sind. Das würdest du mitbekommen. Noch nie nachweisbar gewesen, konnte man nie nachweisen. Noch nie wurde eine dieser Familien oder im Sinne dieser ganzen Strafprozesse als kriminelle Vereinigung verurteilt. Oder wenn, dann in den seltensten Fällen. Es gibt einfach keinerlei Beweise für diese Behauptung. Man kann aber Behauptungen einfach in den Raum stellen. So, Clan-Fakten sind wie Tierfakten, sage ich immer. Du kannst die Tierfakten ausdenken und keiner geht los und sagt so, krass, check ich mal, ob mit Pinguinen wirklich so ist. Ja, Pinguine können sich gar nicht, Pinguine können sich nicht entschuldigen. Tschüss, voilà, ein interessanter Fakt, aber jetzt nicht so interessant, dass ich den googeln gehe. Oder dass ich jetzt irgendwo in den Zoo gehe und gucke, ob sich Pinguine streiten und der eine sich entschuldigt oder nicht. Aber wenn du sagst, ja, die profitieren alle, deswegen ist problematisch. Das behauptet einfach so ein Handout von der Essener Polizei. Wir können an dieser Stelle keine Differenzierung zwischen kriminellen und nicht kriminellen Mitgliedern machen, weil durch einen inneren Zusammenhalt sowieso ähnliches Gedankengut zu vermuten ist. Ja, nee, egal, du bist kriminell, nicht kriminell, ich behandle dich wie den Kriminellen, scheiß auf deinen Kopf. Das ist dann dieses Guilt by Association-Ding. Mhm. Bruder, sag doch einfach das, was sie immer in den Gesprächen zugibt. Ja, es ist ein kleiner Bruchteil dieser Familien und die sind verdammt laut und die machen von mir aus Scheiße jeglicher Couleur und jeglicher Range. Das geht von Kaugummi-Klauen bis von mir aus Mord und Totschlag. Ich bin bei euch, unterschreibe ich. Aber gib doch zu, dass es ein kleiner Bruchteil ist, der nichts mit dem Familiennetzwerk zu tun hat. Gib doch zu, dass diese Kriminalität außerhalb der Familie stattfindet. Ich weiß, eure Story verkauft sich dann nicht mehr so geil, aber ist dann halt wenigstens die Wahrheit. Dann wärt ihr eurer journalistischen Pflicht wenigstens nachgekommen.
Ist das deiner Meinung nach der Hauptgrund, warum die Medien sich so auf diesen Familienclan und Kriminalitätsblabla fokussieren, ja, wegen einfach Klicks, Views?
Das ist nicht meine Meinung, das ist das, was die mir selber gesagt haben. Wir haben die zwei Dudes von der Bild und, interviewt und dann so, ja, und das ist dann so und das sind auch die Informationen, die wir haben, und dann ganz ehrlich, es klickt halt einfach.
Ja, ja, aber die Medien lieben das ja generell so gut-böse, diese Aufteilung, also, einfach,
guck mal,
das
die Sache ist, immer gut. Popkulturell gesehen funktioniert dieses Bild unheimlich gut. Wie machst du Rocker? Okay, Kutte, bisschen Motorrad und so, das sieht nicht so krass aus, Motorrad ist auch ein bisschen Freiheit. Aber der böse arabische Mann, das ist ja ein Bild, das man herstellen muss erstmal. Das muss ja am Anfang, wenn du jetzt irgendwie vor 50 Jahren beispielsweise einen Mann mit Turban gezeigt hättest, wer weiß, ob man direkt Terrorist gesagt hätte. Wer weiß, ob man dir, ja, das ist ein Taliban, ihr Bart. Warum kann ein Bushido sich auf seinem Cover hier von diesem einen Album als Mann in der Wüste auf einem Pferd mit Turban und langem Bart und Gewand irgendwie präsentieren? Und jeder weiß, er meint, er ist hart. Er ist ein Dingster, er ist ein Terrorist, er ist ein Killer. Weil es dieses Bild gibt. Man hat es aufgegriffen. Jetzt kann man fragen, Henne, Ei, was war vorher da? Aber wenn ich in einem Land lebe, dass es geschafft hat, über die letzten Jahrzehnte immer wieder Feindbild Islam, 50 Jahre Deutschland, Ali immer noch nichts deutsch, ist der Ali kriminell in die Heimat, aber schnell Filme fährt. Und jedes verfickte Mal geht es darum, Feindbild Islam, gehört der Islam zu Deutschland, gehört der Islam nicht zu Deutschland, in den höchsten politischen Riegen, dann besteht das Bild vom bösen arabischen Mann bereits. Wir wissen alle, selbst wir als Araber wissen, ich sehe einen Mann mit Turban und Bart, kritisch. Kritisch. Ich gucke U-Bahn, wo Dings da der Notausgang ist, wenn der Bruder mit einsteigt. So.
Woher kommt es denn? Ich bin damit gefüttert. Jetzt kommen die, gefundenes Fressen. Araber sind sowieso, behaupte ich jetzt als Araber, sowieso laut. Die sind laut und wenn die kriminell sind, die sind laut und die sitzen auf der Sonnenallee, schmeißen Sonnenblumenkerne und bla, keine Ahnung, ich kann das nicht. Natürlich bedienen die das Bild Shisha-Rauch. Die sitzen da, trinken Tee. Wir haben bei Clanland ein bisschen damit gespielt, in dem Cover-Design. Tesbih in der Hand, da Tee, die Teekanne. Die Leute, die in der Reihe sitzen, da wird Streit geklärt. Was passiert denn in diesen Cafés? Wir wissen alle nicht. Jeder, der in der Shisha-Bar weiß, dass da Schaulaufen ist. Ich mach mich schön, du machst dich schön und
gesehen und gesehen
verstehst
werden.
Verstehst du? Das ist, weil die nicht raffen, Kanaken kommen nicht in Clubs rein. Wir müssen in Shisha-Bars gehen, um dasselbe zu machen, was die machen. Müssen wir in eine Shisha-Bar gehen. Aber da ist jetzt, wo all die kriminellen Leute sind. Dieses Bild zu bedienen, funktioniert unheimlich gut. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wir haben ein Land, das dir die ganze Zeit über Jahrzehnte erzählt, der arabische, muslimische Mann, muslimisch gelesene Mann, ist böse. Mhm. Dieser arabische, muslimische, böse Mann, der organisiert sich in bösen Familienstrukturen. Diese bösen Familienstrukturen finden sich in Shisha-Cafés wieder. Du würdest in keinen McDonald's dieser Welt gehen, die Gäste durchsuchen, Patronen bei denen finden, Drogen bei denen finden und dann sagen, McDonald's gehört einem kriminellen Netzwerk an. Du gehst in Shisha-Bars, die von Arabern betrieben werden, kontrollierst die Gäste und jeder, der mal bei so einer Razzia dabei war, weiß, wie unangenehm die sind.
Boah.
Keine Ahnung, wie viele Polizeiwagen. Es macht den Ruf kaputt, die Gäste bleiben erstmal aus. Stört das Gesamtbild einfach. Jetzt erzähle ich dem Volk, hier sitzen diese bösen Leute. Das ist der Ort. Das ist der Ort, der meine Gesellschaft auseinandernimmt. Wie lange hat es gedauert? Von Clan-Berichterstattung Peak bis Hanau. Bis jemand reingegangen ist und gesagt hat, ich nehme das Recht selbst in die Hand. Jeder dieser Leute, der dieses Bild bedient hat von den bösen Kanaken in Cafés, hat seinen Finger mit am Abzug gehabt.
Du bist Frankfurterin. Du hast Hanau quasi ja aus der Nähe, Hanau ist ja ein Vorort von Frankfurt, miterlebt. Ich glaube, ich bin da ganz bei Mo. Ich finde das immer, das Phänomen, was du ja siehst, wie sehr sich in Deutschland rausgenommen wird, Arabern, egal ob sie jetzt aus einer Großfamilie kommen oder nicht, die Individualität zu entziehen und zu sagen, nee, die sind eh alle gleich. Die gleiche Dynamik wird dann bei so Fällen wie Hanau wiederum genutzt, um zu sagen, nein, 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 der ist ja Einzeltäter. Mhm. Wir haben ja nichts mit ihm zu tun. Also, ja, aber der in Hanau, der war alleine. So. Aber bei allen anderen Fällen, du kannst nie alleine sein. Ein Clan-Mitglied oder jemand aus einer Großfamilie, einer arabischen, er kann nie alleine Scheiße gebaut haben. Er muss immer Scheiße gebaut haben und alle anderen haben zugeguckt oder das Bilge.
Oder unterstützen es, die wissen aber, die sagen nichts.
Die haben ihn noch hingefahren zum Bahnhof und haben dann dies. Da siehst du immer die Dynamik eigentlich dahinter. Aber wenn ein Deutscher zum Beispiel so etwas Schlimmes macht wie in Hanau, nein, nein, nein. Wir hatten nichts damit zu tun. Wir wussten zwar seit 10 Jahren, dass er immer wieder mal, zum Beispiel wie in Hanau, Online-Sachen geschrieben hat und wir wussten, er ist bei der Polizei 15 Mal gewesen und wir wussten zwar, er hat Waffen zu Hause, aber wir haben nichts damit zu tun gehabt. Wir distanzieren uns an dieser Stelle. I condemn this guy.
Wann wurden Hells Angels in Deutschland richtig interessant? Nicht mit Gangster-Romantik, sondern wirklich knallharte Kriminelle. Wo hast du in der Öffentlichkeit mitbekommen, dass Hells Angels richtig Kriminelle sind? Bevor man so, ja, okay, hier, der und der, da haben wir mal geguckt, das sind harte Jungs, das sind harte Burschen. Heißt ja nicht immer gleich, dass man kriminell ist, wenn man Mitglied der Vereinigung ist. Als die Hells Angels Turkey aufgetaucht sind, da hat es angefangen. Da ging es richtig los mit der Jagd. Davor war mal bisschen kacke, aber
Rocker
nicht so
fand,
kacke.
Fand man doch immer cool in Deutschland. Ich erinnere mich eigentlich so, damals, ich hatte so einen Grundschulfreund, Kevin. Nee, ich sag jetzt
nicht. Kevin, salam alaikum.
Und ich erinnere mich, er ist ohne seinen Vater aufgewachsen und sein Stiefvater, oder sein echter Vater, ich bin mir nicht mehr genau sicher, der war Hells Angel. Und meine Mutter mir von dem erzählt hat, die hat mich nicht gewarnt vor dem und meinte so, oh, pass auf, Janne, mit dem darfst du nichts zu tun haben, deswegen. Sondern wir haben über den Vater so geredet, so, der ist ja cool, weil er ist ja so Biker und Kutte ist cool.
Allah, ich meine, das ist auch nur eine Beobachtung von mir. Ich weiß, dass diese Dings da Reportagen gegeben hat, aber ich meine, dass der Ton dieser Reportagen sich geändert hat, nachdem die Kennex auf die Bildfläche
sind. Also, sobald Kennex etwas anfassen, ist es sowieso ganz anders. Anni, du hast dir auch ganz viel angeguckt, wie dieses Phänomen, über das wir die ganze Zeit sprechen, in der Popkultur vorkommt und auch wie das
wir
in der Popkultur.
Kapitel darüber in unserem Buch, Clans in der Popkultur.
Ja, du siehst, Popkultur hier.
Er hat ja auch vorhin selber das mit der Popkultur gesagt,
dann
dass
kommt
das da
hier
sehr
genial zusammen.
Ja, da komme ich jetzt auf ein paar Sachen zu sprechen, weil du vorhin auch das mit der Popkultur gesagt hast. Kommen wir auch direkt zu unserer zweiten These. Das ist auch richtig, das passt richtig gut. Die Konzentration auf prominente kriminelle Fälle innerhalb arabischer Clans verdeckt die sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen, denen viele dieser Familien gegenüberstehen und trägt zur Stigmatisierung bei. Und die Konzentration auf prominente kriminelle Fälle, vor allem in der Popkultur, ganz klar, Bushido, Arafat, Trennung. Die letzten 3,5 Jahre wurde mit diesem Prozess die ganze Zeit, ich habe gelesen, es hat insgesamt 2,4 Millionen Euro gekostet, dieser Prozess. Und am Ende kam ja dann raus, was ich auch sehr interessant fand, dass Arafat in fast allen Punkten freigesprochen wurde. Und die Vorwürfe da waren ja auch richtig heftig, die kann ich auch gleich mal vorlesen, also die gegen ihn und zwei seiner Brüder da auch im Raum standen. Ja. Kurze Frage, kennst du eigentlich Arafat persönlich, ja, auch seine Familie? Ja. Also hast du auch mit denen so zu tun? Also so?
Was heißt zu tun? Wenn wir uns sehen, grüßen wir uns.
Okay, aber ihr seid jetzt nicht so befreundet oder so, oder?
Die sind nicht aus meiner Generation, muss man halt auch dazu
sagen.
Das
sind halt wirklich Männer, ne?
Was ist das denn auch? Das sind halt wirklich Männer.
Ich meinte damit halt, die sind, no offense, aber die sind halt alt. Nein,
sind Familienväter. Das sind Familienväter, das ist wirklich eine andere Generation. Ja.
Ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber er ist ja schon so um die 40.
Genau.
Würde ich sonst nein, mit jemandem
rumhängen? Anfang 30. Sag nicht so. Chalas, jedenfalls, ich hatte ganz kurz eine Frage generell zu der Fragestellung.
Erstmal Salamu alaikum Arafat, wenn dieser, das wird sowieso irgendwo auf TikTok landen, dann lieber grüßen. Wie geht's?
Kriminelle, berühmte Mitglieder aus Familien, darauf liegt der Fokus, das habe ich ja gerade rausgehört. Und dann
ja,
haben wir
die Konzentration
Arafat,
darauf.
Genau, da haben wir Arafat genannt, aufgrund des Prozesses.
Ja, weil der halt sehr präsent war.
Wer hat sich dann als Krimineller herausgestellt in dem Prozess?
Bushido.
Also Arafat ist kein vorbestrafter Typ. Jetzt, wir können behaupten, ich höre Dings da, Straßen, Stille Post, er macht so, der macht so, Ali macht so, Mahmoud Shahrour macht so, Mohammed Shahrour macht so.
Das sind halt diese Mythen, die man immer so.
Das sind Mythen, kann so auch was dran sein, wird auch was dran sein. Ja. Ich glaube, er war kein Kind von Traurigkeit in seiner Jugend, hat er bei uns im Podcast ja auch gesagt, er war auch gerade im Heranwachsen Teil von dieser sehr berüchtigten Straßengang Spinne 44. Und auch darüber hinaus will ich gar nicht so tun, als ob er der unbescholtenste aller Bürger ist. Es ist aber einfach ein Fakt, dass wenn wir jetzt öffentlich reden, können wir nicht die Behauptung in den Raum stellen, dass er der Kriminelle in dieser Konstellation ist, weil er freigesprochen wurde von diesen ganzen Sachen. Und er ist kein vorbestrafter Krimineller.
Ganz kurz zu den Sachen, die ihm und zwei seiner Brüder vorgeworfen wurden, von denen er freigesprochen wurde. Schwere räuberische Erpressung, Freiheitsberaubung, gefährliche Körperverletzung, Nötigung, Beleidigung und Untreue. Und am Ende hat er bekommen 90 Tagessätze à 900 Euro, weil er Gespräche heimlich mit dem Handy bei sich aufgenommen hat mit Leuten und eine Entschädigung für seine Zeit in Untersuchungshaft.
Ja, geil. Hat sich ja richtig gelohnt.
Und das ist ja auch so, also wie gesagt, die Prozesskosten 2,4 Millionen Euro und das Interessante bei der Sache ist ja einfach, dass die Berliner Staatsanwaltschaft dadurch nicht beweisen konnte, dass kriminelle Clans, so wie sie es die ganze Zeit dargestellt haben, so ein großes
Es wäre halt
sind.
Der Fang gewesen.
Das
Vor
wäre,
allem bei
ja,
den
ja.
Abu Shakas, die per Definition nicht mal ein Clan sind. So.
Wieso sind die per Definition nicht ein Clan?
Sind die Brüder. Es sind einfach die paar Brüder.
Es gibt halt nur die Brüder.
Es sind die paar Brüder. Klar gibt es ein bisschen erweiterte Familie auch, aber die sind nicht die Dings da. Sagen die auch selber. Ja, wenn du zählst und akribisch zählst, hast du 300 Leute. Und diese, kennst du 300 Leute oder kennst du diese 4-5 Brüder? Du kennst nicht mal 4-5 Brüder.
Und ich glaube, die...
Zähl mal die Abu Chaka-Brüder auf.
Boah, keine Ahnung. Einer heißt, glaube ich, Rommel oder so.
Ja. Ja. Der ist noch, der macht gar nichts.
Also kein Disrespect.
Der ist nicht mal auf TikTok.
Aber die Namen fallen mir nicht ein. Rommel. Und dann gibt's den anderen. Oh, der war sogar letzt live auf TikTok. Ich habe sogar sein Live gesehen. Also ich bin nicht reingegangen, aber ich habe es in der Vorschau gesehen.
Wie lange hast du die Vorschau aber angeguckt?
Nasser.
Nasser Nein. ist der älteste von denen.
Nasser macht auch nichts auf TikTok.
Aber macht nichts.
Rommel und dann gibt's noch einen, ne? Noch einen.
Noch mehr. Hm.
Aber egal, das sind so die schlimm, drei Prominentesten in den Medien mit Arafat
Nein,
zusammen, oder nicht?
Nicht. Nein, ich absolut nicht. Du hast die unberühmt
durchgefallen.
Genannt.
Nee.
Du hast alle genannt, die wahrscheinlich keiner nennen konnte.
Genau. Aber da siehst du, es sind die Brüder, es ist diese Kernfamilie. Dann sprichst du mit seinen Cousins, den hatten wir auch, also mit ersten Grades Cousins, hatten wir auch im Interview, Ahmad Abu Shaka. Der hat bei Hard Aber Fair teilgenommen, dann war Bild der Frau Testsieger, weil die machen Antiquitätenhandel. Aber mit seinem Namen.
Ich dachte gerade Bild der Frau Testsieger, dachte ich so, what the fuck. Aber okay.
Ey, die Dings da, der hat in seinem Namen keine Chance. Sein Bruder hat, und seine Töchter können keine Konten in Deutschland aufmachen. Wenn ich mit meinem Namen schon irgendwie Dings, weil wir jetzt, dieser Bushido-Prozess war ja riesig. Leute wie wir haben Probleme damit, Kfz-Versicherungen abzuschließen. Lass mal, frag mal einen Arafat, ob er so einfach eine Kfz-Versicherung abschließen kann, ob er so einfach ein Konto aufmachen kann. Opa. Was für ein Dings da, für eine Geschichte, die im Raum steht, die nicht bewiesen werden kann. Warum musst du das nicht beweisen? Warum bist du ein Journalist, der das nicht beweisen muss? Ja, man weiß ja in Berlin, dass Arafat auch echt so und so. Woher weiß man in Berlin Habibi?
Woher? Vor allem nach diesem Prozess ist das halt. Aber ich glaube, diese öffentliche Wahrnehmung des Prozesses war irgendwie auch schon dieses integrierter Kanake, Bushido, weil der wirkt ja wie ein integrierter Kanake. Also er ist Familienvater.
Daran hat er
ist sehr eloquent, muss man sagen, so in Interviews. Er kann sich gut artikulieren. Und dann eben der nicht integrierte Kanake, der in den Medien die ganze Zeit mit der Familie.
Er symbolisiert den Untergang des Abendlandes in all seinen Facetten. Und das war das Ding, was die Frau Staatsanwältin unbedingt durchboxen wollte. Mhm. Unbedingt. Und jeder, der diesen Prozess verfolgt hat, dem war klar, Bro, es wird einen Freispruch geben. Es wird einen Freispruch. Hört doch auf, das so zu ziehen. 100 wie viel Prozesstage? Ernsthaft?
3,5 Jahre. Überleg mal. 3,5 also, Jahre. Und
Leute haben nur daran gearbeitet, ich finde das auch spannend, weil Leute haben eine ganze Karriere, 3,5 Jahre gehabt, nur diesen Prozess zu begleiten. Nonstop.
Und im Deutschrap, also so die Thematik Clans und Rücken dann in dem Fall, die ist ja sehr präsent, jetzt nicht nur mit Arafat und so weiter, weil die waren, also Bushido und Arafat waren ja die Ersten, die das so quasi so sehr präsent gemacht haben, on Vogue gemacht haben, in Mode gebracht haben und Bushido war damals ja auch noch sehr stolz darauf, also als er noch so der junge Bushido war, der Gangster-Rapper Bushido.
Hat da er konnten ja wir auch noch mit Arafat drohen, aber dann als doof
genossen,
wurde dann nicht
dass
mehr.
Dass keiner ihn dissen konnte, aber er eben austeilen durfte und so weiter. Und mit den Jahren hat er sich dann eben zum Familienvater, was auch immer, entwickelt.
Gemausert. Alhamdulillah, jeder darf sich doch ändern auch.
Aber es gibt ja auch so, keine Ahnung, viele im Deutschrap haben ja so, also die sind da die...
Ein sogenannter Rücken.
Genau, und die stehen dann ja auch dazu. Also die zeigen das in Musikvideos, die nennen die namentlich in ihren Songs. Man weiß ja auch über zum Beispiel Capital Bra und Remo.
Ja, ein paar Sachen dazu. Zum einen gibt es da verschiedene Arten und Weisen der Anbahnung. Bushido und Arafat waren eine organische Geschichte. Bushido war ohne Arafat nichts.
Die haben beide gewonnen durch die Sache. Also beide Win-Win.
Arafat und Bushido sind gemeinsam groß geworden und als Bushido diesen Großfamilienfaktor nicht mehr hatte, war er nicht mehr interessant. Auch popkulturell war er nicht mehr so interessant. Laut meinem Empfinden einfach. Die Symbiose Bushido-Arafat war die Instanz. Es war nicht Bushido der krasse Rapper und Arafat der böse Mann im Hintergrund. Es war die Symbiose Bushido-Arafat, die das zum Funktionieren gebracht hat. Und Bushido?
Ich glaube, das Phänomen bei Bushido war, dass er auf einmal dieses Konstrukt Staatsfeind Nummer 1 hatte. Das hatte er aber ohne Arafat nicht. Ohne Arafat war er einfach nur dieser so mäßig Ghetto-Kid aus Berlin, der ein bisschen rappt mit Flair und wem auch immer.
Aber?
Und dann auf einmal kam dieses Staatsfeind Nummer 1 Ding und dann hast du gemerkt, okay, da...
Aber
das Bild trägt sich anders.
Für Otto Normaldeutschen, der draußen gesehen hat, dieser Popstar-Level-Rapper, die wussten nichts von Arafat. Es war erstmal wichtig auf der Straße, um überhaupt sagen zu können, ich bin der Krasseste, den es gibt und wer will mit mir ficken und bla bla bla.
Ganz kurz, weil für die Leute, die keine Ahnung von dieser Rap-Welt haben, auch jetzt weiß ich nicht, wie viel Rap-Ahnung du hast, spielt das tatsächlich eine Rolle, dass Bushido einen Arafat braucht? Also seinen Rücken braucht, um dann in seinen Texten sagen zu können, ich fick euch alle?
Damals ja.
Damals ja,
war es unfassbar wichtig. Mhm. Damals war es wichtig, wenn du in Berlin als Tempelhofer nach Schöneberg gefahren bist, jemanden zu kennen. Du konntest nicht einfach, ja wallah, ich bin von hier, keine Ahnung, Friedenau, ich gehe mal nach Charlottenburg oder ich gehe mal nach Spandau, aus einer bestimmten Klasse so. Arbeiterklassen-Kids, junge Männer, konntest du nicht machen. Das sind Reviere gewesen.
Weil du
Schlägereien, Bruder.
Ja, nochmal.
Entweder du haust den auf die Fresse oder die hauen dir auf die Fresse. Jetzt kommt Bushido aus Marienfelde und Dings da, geht nach Schöneberg, da wo Downstairs ist, Yorkstraße. Und ja, ich bin der King am Block und was willst du machen? Und ich ficke dich und du fickst mich und wir ficken uns gegenseitig. Die Kanaken haben direkt an die Tür geklopft. Direkt, da waren ja vor Arafat schon Leute. King Ali und so haben sich vorher um den gekümmert. Das waren die Kids vom Block, weil die wussten, die Leute von Agro wussten, ey, wir haben so einen halb dokumentarischen Stil in den Videos und Dicker, für mich als so Dings, keine Ahnung. Wie alt war ich da? Ich war noch sehr jung, als Ansage Nummer 2 rausgekommen ist. Ich habe nicht in Frage gestellt, dass ein Kampfjet über Schöneberg geflogen ist. Für mich war das Fakt. So. Aber die haben natürlich auch die Credibility gebraucht von den ganzen Jungs, die im Video stehen. Und die hatte Bushido nicht. Das waren nicht Bushidos Freunde. Die haben dann einfach die Leute angesprochen, ey, kommt mal, wie sieht's aus, wollt ihr nicht im Video mitspielen? Damals auch, die Leute wissen nicht. Die gucken YouTube. Ja, ich stelle mein Video auf YouTube hoch. Auf MTV TRL zu laufen, hat was bedeutet, Mann. Das war krass. Das hat richtig was bedeutet.
Das waren Zeiten, Mann.
Das war krass. Du musstest warten, um dein Lied zu hören. Du musstest voten und so, um dein Lied zu hören.
Das war noch crazy.
Und die haben irgendwann mal gemerkt, ey, warte mal ganz kurz. Du holst die, du leihst unsere Eier aus am Ende des Tages. Wir wollen auch was davon haben. So. Weil wir sind die, die sich kloppen gegangen sind, damit dieser Name Schöneberg, Palace und sowas bedeutet. Und der Name hat zu der Zeit richtig gewogen, Alter. Mhm. Palace ist nicht irgendwas. Die haben sich das scheinbar bezahlen lassen, nicht bezahlen lassen, weiß ich nicht, aber es liegt nah, aus meiner Vermutung, dass man da auch mal die Hand aufgemacht hat. Später kam Arafat dazu und wann hat die Öffentlichkeit denn mitbekommen, dass ein Arafat dabei ist, bevor Bushido 2006 im Sonnenbank Flavor Abu Shaka Family gerappt hat und dann in seinem Album darauf, oder war sogar dasselbe Album, 7, wo er dann gerappt hat, sag mir endlich, wann kommt Ali aus dem Knast? So, dass er dann angefangen hat, Bezug effektiv auf die zu nehmen. Und 2007 hat Arafat angefangen, glaube ich, mit denen auf Tour zu gehen, weil Bushido auf Tour in Hannover von jemandem angegriffen wurde. So. Und das war die Zeit, wo Arafat angefangen hat, in die Öffentlichkeit zu treten. Und dann hat diese Symbiose erst öffentlichkeitswirksam Früchte getragen. Davor gab es mal dieses Dingens 2008. Ashraf und Massiv.
Mhm.
Aber das ist ein Management-Verhältnis. Ashraf hat nie irgendwie Schutzgeld von einem Massiv genommen. Ashraf ist ein ernstzunehmender Musikmanager. Also das wollen die Leute auch nicht kapieren. Arafat versteht etwas von seinem Handwerk. Arafat ist ein fähiger Musikmanager. Das kapieren die Leute nicht. Du sitzt nicht bei Sony und Universal und verhandelst Millionenverträge, wenn du dein Handwerk nicht verstehst.
Aber du hast ja vorhin gesagt, früher hat man das gebraucht, also als Rapper, so einen Rücken und so jemand, der dich quasi beschützt, wenn andere dich angreifen. Würdest du sagen, heutzutage ist das absolut nicht möglich? Aber nicht. Es ist ja immer noch so, dass im Deutschrap immer noch man sehr viel mitbekommt, dass irgendwelche Clans involviert sind oder dass. Also würdest du dann sagen, das sind so Managementverträge?
Sind mehr Managementverträge? Jetzt guck mal, reden wir mal über so Streetrapper hauptsächlich. Ein Casper hatte nie irgendwie Dings da, Probleme. Ja, ich muss jetzt vor.
Aber ein Pascha nimm. Also hört man.
Genau,
man hört, dass der jetzt sich dass der abgezogen ist jetzt für eine Zeit oder sich zurückgezogen hat, weil
nicht.
Er.
Liebe Grüße an seinen Manager Hans. Ich habe keine Ahnung, mein Bruder.
Ja, wir reden nur darüber, was man hört, was die Straße so flüstert. Wir sagen jetzt nicht, dass das Fakten sind. Ja. Wir sagen einfach nur, man hört es.
Ich kann dir aus erster Hand
sagen. Und wenn man
sagen,
etwas hört, dann muss ja irgendwas zumindest dahinter stecken.
Ich kann dir aus erster Hand sagen, der Junge hat sich auf niemanden eingelassen. So, ich weiß.
Aber jemand wollte, dass er sich. Also hört man zumindest.
Guck mal, das
jemand
passiert
wollte,
sehr schnell.
Dass er sich einlässt.
Sowas passiert sehr, sehr schnell, wenn jemand gerade so einen Erfolg hat wie ein Paschanim, mashallah, und ich hoffe, wird mehr. Dass Leute kommen, an die Tür klopfen und sagen, hey, wo ist mein Anteil? Und dann ist aber, was die Leute nicht raffen, es ist nicht mehr wie damals. Wenn du damals als Gangster-Rapper, und Paschanim ist kein Gangster-Rapper, zur Polizei gegangen bist, dein Image war tot. Fertig. Jetzt, die Leute gehen zur Polizei. Ein PA kann offen losgehen und zu Recht auch. So, Dicker, du bedrohst meine Familie, ich gehe zur Polizei. Und das ist auch das, was ich den Leuten nochmal empfehle. Ja, was mache ich denn, wenn mich so ein Großfamilienmitglied anmacht? Warum fühlst du dich irgendeinem Straßenkodex verpflichtet? Ich fühle mich keinem Straßenkodex verpflichtet. Pisst du mir ans Bein, ich mache meine Finger nicht schmutzig. Düt. Hallo, ich werde bedroht. Mach was. Mach mal was, Rambo. Verstehst du? Bushido hat die Filme gemacht, die er gemacht hat. Ich werde bedroht. Der stellt sich in Interviews, in seine Dokus hin, beleidigt die Leute von Kopf bis Fuß, so wie man es macht, wenn man sich bedroht fühlt, und kann ganz normal rumlaufen. Es gibt hier einen funktionierenden Rechtsstaat. Ihr steht nicht drüber. Kein Araber auf diesem Planeten steht hier drüber. Fertig, du kommst in den Knast. Mach deine Filme, du kommst in den Knast. Wegen Anbahnungen. Es ist nicht mehr eine Rückengeschichte unbedingt. Das, was du da beschreibst, wäre jetzt jemand, der ihm Rücken aufzwingt. So? Es ist aber jetzt, wenn du ein Straßenrapper bist und in deinem Viertel ein bisschen Fame hast, das ist das Erste, was du machst. Ich represente mein Viertel ein bisschen, so kennt man das, ich mache ein bisschen hier im Jugendclub und ich brauche ein Video. Ich brauche vielleicht mal ein Auto für mein Video, bla bla bla. Dann sind da gewisse Figuren manchmal in diesen Vierteln, die auch in diesen Vierteln ansässig sind. Ey, Onkel, kann ich ein Auto haben, kannst du mal ein bisschen Dings da mich unterstützen, das hat Potenzial, du kriegst Anteile. dann die vertrauen natürlich mehr einem Mohamed Charour als irgendeinem, keine Ahnung, Marcel irgendwas, deutscher Nachname, Marcel Müller. als ein Marcel Müller irgendwie, der an der Dings da, keine Ahnung, wo Musikmanagement studiert hat und die dann zutextet. So. Natürlich ist das der erste Anlaufpunkt. Irgendwann merkt man, okay, ich komme hier an meine Limits, weil diese Person vielleicht die Kontakte nicht hat, die ich brauche. Oder man arbeitet weiter und erarbeitet sich diese Kontakte, die man da braucht. Dass sich dann Leute wundern irgendwann mal, ja Moment, ich habe jetzt gerade meinen Major-Deal, einen Multimillionen-Deal unterschrieben und ich habe dem noch keinen Cent eingebracht, aber der sagt, ey Bro, willst du mich verarschen? Ich habe gepumpt, wo ist, jetzt verdienen wir Geld, jetzt willst du mich raushaben? Funktioniert so nicht. Jeder wäre abgefuckt. Marcel Müller wäre auch abgefuckt, wenn er die ganze Zeit Geld reinsteckt und er holt sein Geld nicht raus. So. Aber wann ist denn das letzte Mal passiert? Rapper X wurde dann entführt und das letzte Mal, als es passiert ist, wurde der Beschuldigte freigesprochen, wie wir wissen. So. Läuft nicht. Die Leute sind dann eingeschnappt. Ach, aber sind halt auch so ein Volk, so überdramatisch. Die sind eingeschnappt. Ja, du Türken hast mich auch. Nicht respektiert. Ich rede nicht mehr mit dem. Wallah, er soll nicht mehr hierher kommen. Ja. Dann kommst du dahin, denkst du, die hauen den? Nein, Wallah, ich rede nicht mehr mit dem. Ja. Bruder, hier, komm, nimm mal ein. Wallah, ich will meinen Anteil nicht, aber red nicht mehr mit dem. Bruder, er legt dir gerade richtig viel Geld. Nein, ich will nicht.
Ich will auch nicht verharmlosen. Bestimmt gibt es da auch Situationen und hat Situationen gegeben, die gefährlich geworden sind. So, aber hanging with the mob funktioniert leider nicht nur in eine Richtung. Du kannst nicht cool machen und ich will mit diesem Namen jonglieren und dann erwarten, dass nichts zurückkommen wird. Wenn du dich wie ein Hund präsentierst, werden die Leute dich wie ein Hund behandeln. Wenn du Leute wie ein Star behandelst, werden sie dich wie ein Fan behandeln. Fertig. Aber das sind diese Anbahnungsgeschichten, die es gibt. Und es gibt entweder Leute, die bekommen mit, du bist Fame, die wollen dich bedrohen, oder Leute, mit denen wirst du Fame.
Du hattest das vorhin einmal ganz kurz anklingen lassen, aber eigentlich ist das so eines der größten Probleme, was in dieser ganzen Berichterstattung auch mit reinspielt. Nämlich, dass Leute, die jetzt mal von schuldig, unschuldig weggekommen, einfach nur bei Affiliation sozusagen mit jemandem verwandt sind, der irgendwie in den Medien vorkommt, auch sozusagen zum Opfer werden, zum doppelten Opfer, weil sie haben nichts gemacht und trotzdem werden sie dann irgendwie anders behandelt. Ja. Sei es jetzt, weil sie einfach nur den gleichen Nachnamen haben oder weil sie vermutlich irgendwo in diesem Dunstkreis sind. Das ist ein riesiges Problem, das man ja festgestellt hat schon, dass weil wir auf eine gewisse Art und Weise in Deutschland über Clankriminalität sprechen, ganz viele Leute, weil es ja eine große Menge an Leuten ist, einfach auch Opfer werden, weil sie dann zum Beispiel, wie du gesagt hast, keine Versicherung, kein Bankkonto aufmachen können. Oder zum Beispiel wie Jobsuche. Das hat Arafat auch im TikTok oder irgendeinem Podcast gesagt, dass er gesagt hat, so, meine Söhne, meine Neffen, Nichten, wer auch immer, die kriegen keine Jobs, die werden, obwohl sie gute Noten haben, werden die keine... So, deswegen
wurde in der Ausbildung, in der Probezeit gekündigt, weil man gesagt hat, du bist ein guter Junge, aber dein Name ist schlecht für unser Image. So.
Wie?
Mach mal mit 17. Mach mal jetzt diese Filme auf einen 17-Jährigen.
Und dann, aber dann ist ja auch, also irgendwo verständlich, wenn dann eben Leute, jetzt nicht du, aber generell, wenn du halt so ausgegrenzt wirst und wenn du so stigmatisiert wirst, irgendwann eben dein eigenes Ding machst. Mal, und das kann dann auch Kriminalität sein, weißt du, wie ich meine? Aber du willst halt Geld machen. Du brauchst Geld, um zu leben.
Die Tür zur Straße ist unheimlich einfach zu öffnen, aber schwer zuzumachen. Kann ich einfach nur den jungen Leuten draußen mitgeben. Ich weiß ja nicht, was für eine Altersrange ihr habt.
Junge Leute.
Easy, du kannst kriminell werden, aber kannst du die Konsequenzen von Kriminalität tragen? Ich bezweifle, bis jetzt wurde jeder geschnappt. Die haben Pablo Escobar geschnappt, wer bist du, dass die dich nicht erwischen, Digga?
True.
Aber mach mal, du sei du mal Loophole, keine Ahnung. Gibt bessere Wege, als das seinem Frust Luft zu machen. Man kann auf andere Arten und Weisen dieser Gesellschaft sagen, hier, indem man es aber geschafft hat und nicht indem man die Gesellschaft kaputt macht. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein Problem. Ich habe immer gesagt, mir wird die Behandlung eines Kriminellen zuteil, ohne dass ich das Geld dieser Kriminellen habe. Was hält dich jetzt als junge Person davon ab, kriminell zu werden, wenn nicht irgendwie gesunder Menschenverstand? Aber du erwartest von einem 17-jährigen Jugendlichen, dass er gesunden Menschenverstand an den Tag legt. Und ich sage dir, keine Ahnung, wo ich wäre, wenn Religion nicht gewesen wäre. Wenn nicht die Stimme meiner Mutter immer gewesen wäre, haram, mein Sohn. Ist nicht Haramgeld. Haramgeld geht so schnell, wie es gekommen ist. Mhm. Es war pur die Religion. Aber womit willst du dem 17-Jährigen denn drohen? Knast, die denken, ist cool. Ich habe mit so vielen Leuten im Zuge des Buches, haben Steiger und ich gesprochen, die im Knast waren. Die sagen, wir dachten, es ist Männerleben, aber dann hat sich herausgestellt, es ist Hundeleben. Ja, wie Hundeleben? Ja, du bist in einem Käfig, wie ein Tier.
die legen die Essen in einen Napf rein, du kannst essen, die gehen eine Stunde mit dir am Tag Gassi und dann wirst du wieder eingesperrt. So nach, laut unserem Verständnis, wie ein arabischer Mann zu sein hat, ist das ein Männerleben oder leben Tiere so?
Mhm.
Chalas. Punkt. Ist kein Männerleben, wenn du denkst da, wenn dein Kopf auf den Boden gedrückt wird, da wo Hunde hingepisst haben, Leute hingepisst haben, vor allen Menschen Knie auf deinen Nacken gemacht wird, für was? Weil du cool Koks verkaufen wolltest? Mach, das ist das Leben, was du dir ausgesucht hast. Aber ja, Leute werden natürlich, es wird den Leuten einfacher gemacht, diese Entscheidung zu treffen, weil ich nicht irgendwem die Entschuldigung geben möchte, ich wurde ja da aber reingetrieben. Bruder. Was ich dir vorhin gemeint habe, so, du kannst nicht kommen, der ist kriminell geworden, weil er traumatisiert ist. Ich habe auch Trauma, aber ich gehe nicht Museum rein. Weißt du, was ich meine? So.
Aber glaubst du, es wird dann eigentlich, weil, betrachten wir es mal so gesamtgesellschaftlich, es wird ja im Grunde genommen kaum wirklich differenziert über die Probleme von arabischen Großfamilien, seien es jetzt arabisch, türkisch, whatever, Großfamilien in Deutschland gesprochen. Die Probleme sind ja eigentlich ganz andere als die, die besprochen werden.
Ja.
Weil die Probleme sind ja nicht, tatsächlich gibt es jetzt da diese ein, zwei Kriminellen in diesen 2000, 3000 Leute Affiliation, sondern die Probleme sind ja eigentlich, dass diese Leute kaum Teilhabe in der Gesellschaft haben.
Die wurde uns ja von vornherein verwehrt. Ich meine, es hat keine Schulpflicht für unsere Kinder gegeben.
Genau, deswegen lass uns einmal kurz den Ausflug machen, woher das eigentlich kommt, dass der Großteil der Leute nie wirklich als Teil dieser Gesellschaft reingelassen wurden, weil da kannst du anfangen bei türkischen Großfamilien, weil sie als Gastarbeiter sowieso nur als Gäste da sein sollten und dann schnell wieder abgeschoben werden sollten. Sei es jetzt so, wie Mo von libanesischen Familien gesprochen haben, die zwar hierher geholt wurden als Teil von Partnerprogrammen, whatever, um sie auch für Arbeit zu nutzen, aber am Ende des Tages haben sie keine Papiere bekommen, Asyl wurde nie wirklich anerkannt oder man musste dann Papiere wegschmeißen, um Asyl überhaupt erst bekommen zu können. Oder was zum Beispiel viele Palästinenser in Deutschland ja immer noch die Realität dieser Leute ist, dass sie als Staatenlose einfach hier sind und durften ganz lange auch aus ihren eigenen Vierteln, Städten nicht mal raus.
Das ist unsere Problematik ja auch. Wir haben Familien, wenn wir über libanesische Großfamilien sprechen, die sind entweder Schiiten aus Qura Sabah, das heißt, das ist eine noch immer besetzte Gegend im historischen Südlibanon. Und die haben in den Flüchtlingslagern mit den Palästinensern und der nochmal anderen Gruppe, wenn wir über libanesische Großfamilien sprechen, den Mardalli, die sogenannten arabischen Kurden, gelebt. Das heißt in Elendsvierteln, weil wir ja Flüchtlingslager, da haben die da so, das ist so Lager, ne, so Zeltlager, sind einfach Slums.
Slums, ja.
So. Und die galten auch alle als staatenlos. Beduinen galten bis 1994 als staatenlos, die Leute aus Qura Sabah galten als staatenlos, viele Palästinenser gelten bis heute noch als staatenlos, viele Mardalli gelten bis heute noch als staatenlos und die Leute aus Qura Sabah, wenn die gute Kontakte hatten, was die meisten Leute haben davon profitiert, wurden dann libanesisch eingebürgert, nachdem man den ersten Mal den Pass vom Großlibanon gegeben hat, dann hatten die einen britischen Mandatspass für das Mandatsgebiet Palästina. Dann hat man denen abgenommen, dann hatten sie gar nichts mehr und waren halt, die hatten so ein Laissez-Passer, so ein Fremdenpass.
Ja.
So, und klar, du kommst hierher, kein Land fühlt sich für dich verantwortlich, Deutschland will dich loswerden, aber wohin? Wohin willst du die abschieben?
So, und dann hast du aber das Problem, dass du dir ja, du kannst dir ja im Grunde genommen rein strukturell, kannst du denen nichts aufbauen.
Richtig.
Du kannst nicht, so wie du gesagt hast, es gibt keine Schulpflicht, das heißt ja eine, wenn ich nicht in die Schule
kein
geschickt
Zugang
werden muss,
Bildung,
hast Zugang du keinen Zugang zu Bildung, du hast keinen Zugang zu Kultur, du hast aber auch keinen Zugang zu der Arbeitswelt, weil du entweder sowieso nicht reinkommst, weil du nicht irgendwie ausgebildet bist, oder B, weil du komplett rassistisch diskriminiert wirst, weil du Teil irgendeiner Familie wirst und du kriegst keine Jobs, wie du das aber
erst. Pass auf, man hat Beschäftigungstherapie teilweise mit den Leuten gemacht, ja, malt mal Sachen aus, so sozialamtmäßig von den Ämtern aus. Dann haben sich ein paar pfiffige Leute hingesetzt, deutsche Bürgerinnen und Bürger, und haben gesagt, wir geben denen mal Deutschunterricht. Ist rausgekommen ist, hat so einen Ärger gegeben. Die Scheißdings, die haben denen die Türen eingerannt, um Deutsch zu lernen. Die sind denen die Türen eingerannt, um Deutsch zu lernen, hat es Ärger gegeben. Dafür werden sie nicht bezahlt. Ist nicht genehmigt. Dürfen sie nicht. Das heißt, man hat den Leuten keine Sprachkurse angeboten. Sie wurden komplett abgeschnitten. Arbeitserlaubnis, mein Vater hat sich seine Arbeitserlaubnis eingeklagt. Er ist als Musiker hierher gekommen. Er durfte 2 Stunden am Tag als Musiker arbeiten, sollte aus dem tiefsten Berlin, so am Stadtrand, was heißt Stadtrand so? Ja, Lutherstraße damals, aus dem Flüchtlingsheim irgendwo in die Stadt reinfahren, wo alleine schon das Ticket hat mehr gekostet als das, was er an diesen 2 Stunden verdient.
So, hat er sich eingeklagt. Die haben den damals in die Ausländerbehörde geholt. Sagen, ja, Herr Charour, Sie dürfen kommen. Wir erteilen Ihnen jetzt Ihre Arbeitserlaubnis, nachdem er geklagt hat. Haben ihn in Abschiebehaft gesteckt. So, Falle gestellt einfach. So, verpiss dich. Auf den. Die Leute haben gekämpft, um arbeiten zu können. Du weißt, in unserer Kultur, und man kann kritisieren und es gibt Entwicklungen, aber in unserer Kultur, was ist denn die Daseinsberechtigung des Mannes, wenn nicht Versorger?
Gibt keine.
Jetzt kommst du, setzt dich hin als Mann, als Versorger, kannst nicht versorgen. Und alle reden immer über diese Sache. Aber wer ist denn trotzdem auf der Arbeit hängen geblieben und musste seiner Rolle trotzdem treu bleiben? Die Frauen, die teilweise 8- und 10-köpfige Familien mit einem Care-Package, das sie bekommen haben in der Woche, versorgen konnten. Die Care-Arbeit ist auf denen hängen geblieben. Die haben einen depressiven Ehemann, der nichts damit anfangen kann, irgendwie zu Hause die ganze Zeit rumzuhocken. Prä-Internet, Fernsehen etc. pp. Oder was erwartet ihr? Was habt ihr erwartet, was passiert? Wir küssen eure Hände und das Problem ist, die Generation meiner Eltern küsst deren Hände. Sagen, ja, red nicht so über die Deutschen, die haben uns aufgenommen. Ist besser als Bürgerkriegbomben. Sag ich, ja, Mama, ist cool, wenn ich einen Laden habe und ein Kunde kommt, kackt mir gegen den Tresen. Ist scheiße, will ich nicht. Aber ist auch nicht cool, wenn der nächste Kunde kommt und mir gegen den Tresen pisst. Piss nicht und kack nicht. Ja, nee, weil da Bomben geflogen sind, dürfen die dich hier komplett ausgrenzen und dir Scheiße zu fressen geben? Nein, Habibi. Dann haben die Lehrer an diese Flüchtlingsunterkünfte geschickt, so Thema Bildung. Die haben angefangen, die Kinder zu schlagen. So, lieben, fang mal an, Dings, da fang mal an jetzt zu lieben, worin du lebst. Wir haben die Deutschen am Anfang in den ersten Jahren nur als über sanktionierende Ämter mitbekommen. Guck mal, du kriegst Arbeitserlaubnis, aber wenn du deinen Cousin anzeigst, weil der von Essen nach Dings da, nach Gelsenkirchen gefahren ist, um seine Schwester zu sehen. Ist Ausländerkriminalität. Ist Kriminalität, die nur von Ausländern begangen werden kann, weil du hast Residenzpflicht. Du hast Lagerpflicht. Geht nicht, du darfst nicht weg. Mein Cousin hat bis jetzt teilweise noch Dings, da musste ich anmelden, wenn er aus seiner Stadt rausfahren will. Altfälle.
Was liegst du so? Also ich glaube auch, was würdest du, okay, wir versuchen immer am Ende der Folge so ein bisschen einen...
Es waren nur 2 Thesen, du meinst mehr Thesen.
Nein, das dritte war, wir haben gerade eigentlich die dritte These nur nicht ausgesprochen. Mhm. Weil die dritte These ist, eine differenzierte und sachliche Auseinandersetzung mit der Realität arabischer Großfamilien könnte helfen, Integrationsbemühungen zu befördern, Spannungen zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu Deutschland zu reduzieren. Das ist ja im Grunde genommen, was du gerade gesagt hast. Würden wir tatsächlich thematisieren, was das echte Problem ist,
es sind dann Probleme der Unterschicht. Die Deutschen, die mit uns aufgewachsen sind, haben dieselben Probleme gehabt wie wir. So. Wir haben noch ein bisschen Pfeffer bekommen.
Aber
so, hey, dein Name ist kacke, dein Aussehen ist kacke.
Aber das ist ja der Punkt, wenn wir über diese Großfamilien oder ich nenne es einfach Großfamilien sprechen, wir sprechen nicht über das, was tatsächlich falsch läuft, nämlich das, was du gerade benannt hast, sondern wir sprechen über diese paar prominenten Fälle. Oh, guck an, Budde-Museum eingebrochen, Goldmünze geklaut, die sind Rücken von Rappern und oh, ich habe Angst, nach Berlin zu gehen, weil du, Marcel, du musst doch bestimmt irgendwen aus einer Großfamilie kennen, du hast doch mit Clans zu tun, ja, nee, ich kenne niemanden, außer Mosharu. und das ist sozusagen, diese Diskussion in meinen Augen hängt so dermaßen schief, keine Studie der Welt belegt tatsächlich diese Klischees, die du da in den Raum gestellt hast, sei es jetzt Kriminalitätsstatistik, sei es jetzt wer wo wie mit drin hängt, die sind nicht krimineller als alle anderen, die sind genauso kriminell wie Deutsche, die mit Deutschen aufwachsen und nichts anderes machen, es ist statistisch gesehen genau gleich. Und deswegen glaube ich, ist der dritte Punkt eigentlich eine ganz einfach beantwortete These, nämlich ja, man müsste einfach nur das Richtige davon besprechen und dann würde man eine ganz andere, viel sinnhaftere Diskussion irgendwie fördern, als immer noch in diesen alten Dingern hängen zu bleiben.
Vor allem müsstest du auf die richtige Art und Weise darüber sprechen, weil ich sitze doch hier mit dir und sage dir, ja, es gibt offensichtlich Probleme in unserer Community.
Yeah.
Es gibt offensichtlich auch Probleme mit Kriminalität in unserer Community. Aber wenn dein scheiß nächster Schritt immer ist, ja, alle abschieben, alle kaputt hauen, alle in den Knast und dann Schlüssel wegschmeißen, dann bin ich die ganze Zeit damit beschäftigt, wieder mich zu verteidigen, meine Fam zu verteidigen und so, weil du bist auf Angriff die ganze Zeit gegen mich, mit dem du eigentlich eine Lösung finden möchtest, anstatt dass wir, wie das abschließende Kapitel unseres Buches heißt, darüber reden, wie wollen wir leben? Wie wollen wir miteinander leben? Wie funktioniert das Zusammenleben? Weil, Überraschung, wenn jetzt nicht irgendwie ein Projekt von meinem libanesischen Onkel kommt, dass wir den Mars kolonialisieren, wir gehen nirgendwo hin erstmal. Wir gehen erstmal nirgendwo hin.
Außerdem braucht Deutschland ja auch die ganzen Ausländer und die Ausländer brauchen auch Deutschland. Also das ist so ein gegenseitiges, also finde ich, man braucht sich gegenseitig. Deswegen müsste man einfach mal überlegen, wie man klarkommt miteinander. Ja.
Ich glaube eigentlich sogar, also korrigiere mich, wenn was bei dir anders war, man kommt sehr gut miteinander klar.
Ja.
Ich habe immer das Gefühl, schon. Wir sprechen so darüber, es ist so, so und so und man hat hermetisch voneinander abgeriegelt. Ich bin ja sowieso auch halbdeutsch, aber alle meine Jungs sind sehr gut mit Deutsch-Deutschen in Berührung und arbeiten gut mit denen. Auch in Berlin, alle meine Jungs, ob sie jetzt Türken, Kurden, Araber, Palästinenser sind, keiner von denen ist so hermetisch abgeriegelt von Deutschen und sagt, ich will nichts mit denen zu tun haben, sondern es funktioniert eigentlich super.
Was richtig gruselig ist, das war, ich habe eine Zeit lang in Weißensee trainiert.
Osten. Weißensee ist ein Ostviertel in Berlin.
Die haben uns immer gesagt, geh nicht Ost-Berlin, Dicker, da sind die Nazis, da sind diese Deutschen, bla. Ich finde es gruselig, wie gut wir uns verstehen. Ich finde es gruselig, wie ähnlich uns so die Dings, die Ost-Berliner sind. Die sind mehr Kanaken, als denen lieb ist, und wir sind mehr Ost-Berliner, als uns lieb ist. Ich schwöre. Ist richtig Dings da, ist richtig wow, spooky.
Und ich glaube, das sind auch schon so die Tipps, die man am Ende irgendwie so mitgeben kann. So,
man muss halt bei der Jugend anfangen auch.
Du lass die Klischees, nicht, ich sag so, lass die Klischees gehen.
Lass mal die Klischees auch ein bisschen bleiben, ist ein bisschen lustig auch. Also wenn es auf lustig ist, behalt die mal ein bisschen. Aber man muss ein bisschen bei der Jugend ansetzen, man muss bei Kultur ansetzen. Manche Leute haben kein Interesse an Bildung, ob es Deutsche sind oder ob es Kennex sind. Du musst anders mit denen arbeiten. Aber hat noch keinem geschadet, irgendwie mit Jugendlichen zu arbeiten?
Nee, das sowieso nicht, aber das Ding ist, gerade wenn du dir Deutschland anguckst oder Großstädte in Deutschland anguckst, die wenigsten Statistiken beweisen tatsächlich, dass jetzt Araber so viel anders sind als die Deutschen.
Ist ja auch nicht, deswegen rede ich über Jugendliche.
Ja, ich sag wegen Klischee, weißt du, die denken halt so, weil wir aus arabischen Familien kommen, Wir sind krimineller und sexistischer und Dings, sind wir nicht. Keine Statistik beweist das. Deswegen so, warum muss ich mich immer noch damit überhaupt beschäftigen? Ich würde viel lieber über diese anderen Problematiken sprechen. Wieso haben der Großteil der Leute, die vor 40 Jahren hergekommen sind, immer noch keine Papiere? So,
dürfen nicht arbeiten. Voll geil, in einem Arbeitsmarkt, der eigentlich jede Arbeitskraft braucht, damit das Rentensystem nicht gegen die Wand fährt, was jetzt auf jeden Fall passiert, aber lass mal noch ein bisschen Bürokratie.
So, ne? Wir sprechen gerade in Zeiten, wo politische Parteien kommen an die Macht, die immer mehr Leute abschieben wollen.
Aber mein Bruder, ganz kurz, stopp, mein Bruder. Es hat keine AfD gebraucht, um irgendwelche Asylrechtsverschärfungen zu machen. Die waren nirgendwo in der Regierungsverantwortung, wo Grüne, SPD, CDU, 100%. Die nennen es anders. Die nennen es anders. Lass mal Ausländer raus, aber lass mal sagen, Ausländer an die frische Luft.
Ist besser. Kennst du diese Memes, wo so AfD, Doppelpunkt, ja. Ausländer raus, ja. Und dann so Grüne, SPD und dann so Regenbogenstern, Ausländer raus, Regenbogenstern. So,
ja, aber das ist genau der Shit. Wen wollen die verarschen? Was soll denn jetzt schlimmer werden?
Ich sage ja, das Gute für Deutschland ist schon längst da. Ne? Wir müssen nicht über, okay, wo kriegen wir die Facharbeiter von da und da und da her? Die guten Leute sind hier, sie müssen nur arbeiten dürfen.
Ja.
So, guck dich in Berlin um, gib den ganzen Leuten Arbeitsmöglichkeiten und glaub
die wollen,
mir,
Bruder,
dieser palästinensische Ammo ist ein Nummer 1 Ingenieur. Er hat das gelernt, er ist Top Nummer 1. Er darf nur nicht arbeiten. Ja. Er muss irgendwo Kaffee schwarz machen.
Und wenn nicht, selbst wenn jemand sagt, ich mache geilen Kaffee, lass ihn doch arbeiten. Lass ihn seinen Kaffee machen.
Kein Araber, ich spreche jetzt einfach für alle meine arabischen Brüder und Schwestern. Kein Araber möchte sich mit Finanzamt anlegen.
Wallah, ja.
Niemand möchte sich mit Finanzamt anlegen.
Schneid mal raus, Bruder, wenn wir auf Schirm von denen sind jetzt deswegen.
Ich habe gestern erst Brief vom Finanzamt bekommen. Vor allem, kennst du das, du machst Briefkasten auf und das Erste, was du siehst, Finanzamt?
Schriftdings.
Wow.
Die haben andere Schriften.
Das ist, glaube ich, die größte Angst von jedem. Oh
Mo, danke, dass du da warst.
Ich finde, wir sollten der Frau das letzte Wort überlassen. Wenn
ich wollte erst noch Danke sagen und dann wollte ich das letzte Wort Anni übergeben. Erstmal danke, dass du da warst.
Danke euch für die Einladung. Das hat mich sehr gefreut.
In den allen Beschreibungen, Videobeschreibungen oder Podcast-Beschreibungen sind deine Socials verlinkt. Wir verlinken deinen Podcast und wir verlinken dein Buch.
Macht ihr so Verlosungssachen auch? Könnt ihr sowas machen? Kriegt ihr sowas gehandelt?
Ich weiß nicht, ob wir das dürfen. Aber sag einfach mal und dann gucken wir nachher, ob
Bruder, ich will Dings da. Wir haben uns gerade von unserem Verlag getrennt und ich verschenke gerade das Buch ein bisschen. Und wenn ihr Bock habt, euren Zuschauern ein Buch zu schenken, dann habe ich ein paar dabei.
Ja.
Ich will auch
eins. Wie viele Bücher hast du?
Wie viel willst du?
Bruder, das ist jetzt so dieses, wenn einer ins Café geht und dann sagst du, Bruder, zahl, wie viel
mach
du willst.
Mach drei oder fünf.
Wenn jemand sagt, zahl wie viel du willst, du kannst nur falsch machen.
Man sollte schon an ein paar Leute verlosen, nicht
10.
Nur eins.
Oha. 10 mal, wir machen 10.
Oha.
Wir machen 10.
Ein Mann, ein Wort.
Aber ich will auch eins.
Ja, gerne.
Dann müssen aber der, die bei ihr ist, außerhalb der 10.
Ja.
Okay, das war mein und was müssen die Leute machen, um ein Buch von
keine
uns...
Keine Ahnung, das ist eure Sache, dass du denkst, was würde Baba sagen,
nein.
Filme.
Sag mal was Nettes, was die Leute in die Kommentare machen können. Warte, ich habe eine gute Idee. Googelt in welchen Filmen Mo schon mitgespielt hat und wer richtig gegoogelt hat und dann in die Kommentare schreibt, der kriegt ein Buch.
Hammer.
Weil der Mann ist ein stabiler Schauspieler, Wes Anderson. Den dürft ihr jetzt nicht mehr in die Kommentare schreiben.
Ja, dann wird es aber auch schwer wieder.
Ja, aber dann müssen die Leute googeln.
Ja.
Bisschen, weißt du, Hausaufgaben
machen. Können wir Dings? Können die mir einfach ein Kompliment machen und wer die schönsten Komplimente macht?
Okay, wir machen so. Wallah. Wer Mo die schönsten Komplimente macht, die 10 schönsten Komplimente, ich werde mit ihm double checken, wer kriegen ein Buch zugeschickt. Geil.
Das ist wichtig, ich brauche auch mal Komplimente. Ich mache manchmal so Fragesticker, mach mal Komplimente, die beleidigen mich, Bruder.
Anni, hast du Schlussworte für
ja.
Alle?
Also, aber zu dem Thema nicht, oder?
Mach, wie du willst.
Okay,
wie du fühlst.
Okay, Leute, wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und wenn ihr schon dabei seid, Komplimente zu verteilen, dann lasst uns natürlich auch gerne ein Follow da, wenn euch diese Folge gefallen hat, weil ohne euch ist das alles nicht möglich, ihr wisst. Und natürlich auch Daumen hoch und gebt uns bei Spotify natürlich auch 5 Sterne, damit wir das weiterhin für euch machen können und wir sehen uns bei der nächsten Folge.
Was ich eh merkwürdig finde, ist, dass ihr noch nicht 5 Sterne gegeben habt und noch keinen Daumen hoch, was ist los? Ich habe bis jetzt gewartet.
Hast du gegeben?
Ja, Salami, geh mal weg.
Hat er nicht,
ich
hat er nicht.
Ich habe 6 Sterne gegeben.
Hat er nicht, hat er nicht.
Er hat bei Spotify angerufen, er hat gesagt, die sollen nicht mal 6.
Was würde Papa sagen, ist ein Podcast von Funk und dem RBB. Moderation und Redaktion Marcella Boakia und Anni Kutlu. Redaktion Franziska Wachholz. Produziert wird das Ganze von Kanak Film, Yelda Türkmen und Markus Haltmeier. Abgenommen wird das Ganze vom RBB, Klaus Schwartau und Polo Türk.